Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Und dem Aufruf von diesen beiden hier sind Anfang dieser Woche tausende Menschen gefolgt.
Das ist selbstverständlich. Eigentlich ist das selbstverständlich.
Und ich hoffe, dass wir mit dieser Unterstützung nicht nur die Moral hochhalten in diesen schwierigen, anstrengenden Zeiten dort unten, sondern auch Dinge möglich machen, die ohne diese finanzielle Unterstützung einfach nicht stattfinden würden.
Ich danke euch ein weiteres Mal. Vielen Dank.
Jan Böhmermann und Klaas Häufe-Umlauf rufen auf, für die Sea-Watch 3 und die Seenotrettung zu spenden und sammeln mit ihrer viralen Spendenaktion im Netz in einer Woche fast 1 Million Euro.
Aber nicht nur sehr viel Geld ist durch diesen Aufruf zusammengekommen. Es gab unzählige Solidaritätsbekundungen, auch von Politikern, wie zum Beispiel von Außenminister Heiko Maas, und eine breite gesellschaftliche Bewegung für die Seenotrettung.
Dieses Phänomen, dass populäre Persönlichkeiten innerhalb von kürzester Zeit politische oder gesellschaftliche Prozesse in Gang bringen, das haben wir dieses Jahr schon ein paar Mal beobachtet. Zum Beispiel beim CDU-Video von Rezo war das so, oder auch beim Brand der Kathedrale von Notre Dame, als schon während des Brandes online extrem viele Leute zu Spenden aufgerufen haben.
Welchen Einfluss also haben Influencer und Solidaritätsaktionen auf politische Entscheidungen? Das fragten wir den Soziologen und Kulturtheoretiker Dirk Becker. Und zu Beginn unseres Gesprächs, das wir vor der Sendung geführt haben, wollten wir von ihm wissen, was denn diese aktuellen Online-Influencer oder Leitfiguren eigentlich charakterisiert. Sowas gab es ja schon mal vor dem Internet, zum Beispiel mit so jemandem wie Rudi Dutschke oder Nelson Mandela.
Also man könnte ja noch länger, noch weiter zurückgehen und an Martin Luther und seine Flugblätter denken. Mhm. Ne? Massenmedien sind immer schon geeignet, durch überraschende Aktivitäten und auch mit überraschenden Akteuren, die bisher nicht so sehr ins Rampenlicht der Öffentlichkeit getreten sind, aufzuwarten. Und von daher, wenn das auf Sensibilität in der größeren Bevölkerung trifft, Bewegungen loszutreten, mit denen man in der Tat nicht gerechnet hat. Das Internet verstärkt das nur auf eine enorm massive Art und Weise, und es verstärkt diese Tendenz nicht zuletzt deswegen, weil die Multimedialität des Internets, also das Zusammenspiel von Bild, Ton und Text, eine emotionale Ergriffenheit und damit auch eine emotionale Aufregung auszulösen vermag, die im klassischen Zeitungsmedium so nicht möglich war, vielleicht aber doch vergleichbar ist mit dem, was Flugblätter im 15. und 16. Jahrhundert auszulösen vermochten, auch wenn da der Ton noch gefehlt hat.
Also muss ich gar nicht unbedingt jetzt im Internetzeitalter diese charismatische Typ sein, sondern ich kann einfach irgendwer sein und jeder kann zu so einem Influencer werden für politische Bewegungen oder Themen?
Ja, man könnte Andy Warhol zitieren und sagen, jeder ist in seinem Leben einmal für 10 Sekunden ein Influencer, oder könnte es zumindest sein. Nein, ich glaube, das Prinzip Zufall spielt eine Riesenrolle. Es gibt keine denkbare Vorauswahl der Personen oder auch der Themen, die einen solchen Effekt auslösen können, sondern es gibt nur eine Stimmungslage, auch ich will die Stimmung gar nicht abwerten, auch eine Sachlage in der Gesellschaft, die, wenn bestimmte Dinge zusammenkommen, nämlich ein in der Tat erregendes Ereignis, ein Foto oder eine Festnahme, wie jetzt im Fall von Frau Rakete, und eine entsprechende Reaktion darauf, zunächst von Leuten, die sich angesprochen fühlen, aber mit ihren Prominenzeffekten dann gleichsam dafür Aufmerksamkeit zu wecken vermögen, dass sie sich angesprochen fühlen, dann kommt genau das zustande, was wir gegenwärtig erleben.
Sie haben eben schon die Bedeutung des Zufalls angesprochen und die Prominenz von Charakteren, die oft dazu führt, dass Themen gesehen werden. Wir haben vorhin in der Anmoderation schon von Notre Dame gesprochen, wo hunderte Millionen Euro zusammengekommen sind für das Nationalmuseum in Brasilien, das wichtigste in Lateinamerika. Da waren es bisher nur gut 200.000. Ist dieser Klicktivismus, den wir hier beobachten, ist der auch eine Spur willkürlich?
Nein, das ist ein hochgradig bedingtes Phänomen. Sie dürfen einen Soziologen nie fragen, ob etwas willkürlich ist, weil der Soziologe immer sagen wird, nein, dafür gibt es ein ganzes Geflecht von Gründen. Es passiert ja nur das, worauf andere, ohne es zu wissen, so vorbereitet sind, dass sie es zu verstärken vermögen. Im Fall von Notre Dame war, wenn ich das richtig beobachte, und natürlich fehlen einem dann immer wichtige Informationen, wenn man nicht genau dabei gewesen ist, aber im Fall von Notre Dame war es deutlich, dass in dem Moment, in dem bestimmte Figuren bereit sind, hohe Summen an Spenden zu mobilisieren, andere nicht zurückstehen wollen, sondern im selben Scheinwerferlicht von denselben Aufmerksamkeitseffekten profitieren möchten, wie diejenigen, an die sie sich anhängen. Im Fall von Brasilien gibt es offenbar diese Effekte nicht, also hält man sich zurück und hofft, dass es vorübergeht, ohne dass man mit eigenen Spendenbereitschaften gleichsam bluten müsste.
Lassen Sie uns nochmal über den politischen Charakter von Influencern und diesem Klicktivismus sprechen. Die Themen, um die es sich oft handelt, sind mittlerweile auch solche großen wie Klimaschutz, Migration, verkrustete Politikstrukturen und so weiter. Das heißt, das sind Herausforderungen, über die sich Politikerinnen und Politiker seit Ewigkeiten Gedanken machen und zum Teil nicht so richtig oder nur langsam vorankommen. Und dann treten diese Leitfiguren auf den Plan und scheinen auf einmal irgendetwas zu bewegen, eben dank ihrer Reichweite. Kompensiert Klicktivismus hier auch eine politische Leerstelle?
Das kann man mit Sicherheit bejahen. Und zwar insofern, als natürlich dieser Klicktivismus, ein schönes Wort, politische Sensibilitäten mobilisieren kann, die offenbar von Parteien, Parlamenten, Behörden nicht mobilisiert worden können. Das heißt, es geht auch im Internet, auch in diesen spontan losgetretenen Bewegungen, um die Frage, wer wählt wann wen. Also um die entscheidende politische Frage des Machterhalts oder des Machtgewinns. Das Spannende an dem Phänomen ist die unterschiedliche zeitliche Rhythmik, in der die beiden, ich sage mal, Systeme, also das System der parlamentarischen und behördlichen und parteilichen Politik auf der einen Seite, das intern auch unterschiedliche Rhythmen aufweist, auf der einen Seite, und eben die Möglichkeit im Internet im Minutentakt Aktivitäten loszutreten, die sich über wenige Tage hochschaukeln können und natürlich über wenige Tage auch wieder verschwinden können. Das heißt, hier spielt eine Riesenrolle die Frage, wie durch eine größere Bevölkerung die Dringlichkeit eines Problems eingeschätzt wird und welche, im wahrsten Sinne des Wortes, Informationen man darüber hat, was sich eigentlich tatsächlich bewegt in der Politik. Denn es bewegt sich ja etwas, nur eben mit ungeheurer Langsamkeit, die offenbar nicht ausreicht, in den Augen derer, die jetzt schnellere Aktivitäten wollen, nicht ausreicht, um das eigentliche Problem zu bekämpfen. Also versucht man mit kurzfristigen Aktivitäten mittelfristige Effekte auszulösen, dann langfristig so etwas wie einen Klimawandel abzuwenden vermögen oder zumindest irgendeine halbwegs brauchbare Reaktion darauf produzieren.
Wobei das ja auch sehr unterschiedlich ist, in welchem Netzwerk ich mich bewege, oder? Also zum Beispiel bei mir, gerade dieser Sea-Watch-Aufruf ist mir extrem viel in die Twitter-Timeline gespült worden. Aber zum Beispiel im Gegensatz dazu haben meine Eltern, die nicht bei Twitter sind, haben das gar nicht so großartig mitbekommen, dass da so viel passiert und so viel gespendet wird. Was heißt das denn für unsere Demokratie, wenn wir in so verschiedenen Netzwerken leben und diese großen Themen immer nur kurz in unsere Timelines gespült werden?
Na, das heißt zunächst mal, dass Sie sich überlegen müssen, wie Ihr Twitter-Account eingestellt ist. offenbar haben Sie eingestellt, wichtigste Tweets zuerst und möglicherweise Ihre Eltern die neuesten Tweets zuerst. Dann bekommt man nämlich nur die Tweets geschickt von Leuten, die man selbst abonniert hat. Offen gestanden auch die Einstellung, die ich präferiere. Wahrscheinlich eine ähnliche Generation wie ihre Eltern. Einfach damit man nicht dauernd von Dingen aufgeregt wird, die unsere ältere Generation, wir älteren Menschen eigentlich lieber in der Zeitung nachlesen, auch wenn es einen Tag später stattfindet, oder zur Not auch im Radio hören.
Also war das früher einfach nicht so aufgehitzt?
Doch, also ich glaube, Erregungswellen, die über die Politik hinweg donnern, die hat es immer schon gegeben. Also so etwas wie Fama, ne, der lateinische Name für Gerücht, war immer schon in der frühen Neuzeit, in der Antike, bei den Römern, bei den Griechen beschrieben als etwas, was mit einer Windeseile über die Lande ziehen kann, ohne dass irgendjemand darauf vorbereitet ist und auch irgendjemand dann die vernünftigen Antworten darauf generieren kann. Also die Beobachtung, dass etwas schneller ist als das eigene Reaktionsvermögen, ist uralt, ist eine regelrechte zivilisatorische Konstante, kann man fast sagen. Was jetzt aber eben dazu kommt, ist, dass man so etwas wie Instagram oder Twitter oder auch Facebook, je nachdem, welche Medien welche Effekte am sichersten auslösen kann, unterschiedlich bespielen kann. Bei Facebook hat man in der Tat eine merkwürdige Mischung von News auf der einen Seite und persönlichen Kontakten auf der anderen Seite. Bei Twitter hat man Kurznachrichten, die immerhin noch mit einer generellen Anmutung von Objektivität, von gleichsam Text- und Quellenbasiertheit daherkommen. Bei Instagram geht es nur noch darum, über Fotos blitzartig Erregungen auszulösen, Empörung auszulösen, Wut auszulösen oder auch Begeisterung auszulösen, von der man dann wirklich unter allen Beteiligten hoffen kann, dass sie schnell wieder abklingt.
Also wir hören schon raus, eine Hauptveränderung bei Influencern ist, dass sie eine unterschiedliche oder eine neue Geschwindigkeit in den politischen Prozess hineinbringen, ja, über soziale Medien. Aber was würden Sie sagen, sind Influencer durch diesen neuen Mechanismus, sind sie so eine Art Regulativ oder bewirken sie eher Stürme im Wasserglas?
Oh, das eine kann man von dem anderen nicht mit Sicherheit unterscheiden. Ja, selbst ein Sturm im Wasserglas kann ja ein Regulativ insofern sein, als sich Politiker, die diesen Sturm erleben, dreimal überlegen, wie sie mit dem Phänomen des Klimawandels und mit welchen symbolischen oder reellen Reaktionen darauf umgehen werden. Oder anders gesagt, die reellen Effekte können durch eine angemessene Reaktion der Politik dann eben schnell zu einem Sturm im Wasserglas gemacht werden. Und darauf kommt es, glaube ich, an. Ein Influencer ist, wenn ich die Definition richtig im Kopf habe, jemand, der 1 Million Follower hat, wie echt die auch immer sein mögen. Und allein der Umstand, dass ein solcher Influencer auf 1 Million Wähler, potenzielle Wähler, Einfluss auszuüben mag, zwingt die Politik dazu zu schauen, wer im Netz welche Effekte mit welchen Nachrichten und auch welchen Kontextualisierungen, welchen Wendungen, welchen möglichen angesprochenen Konsequenzen, welche Nachrichten also loszutreten vermag.
Der Soziologe und Kulturtheoretiker Dirk Becker hat mit uns darüber gesprochen, welchen Einfluss Influencer nicht nur auf unser Handeln als Nutzerinnen und Nutzer haben, sondern auch auf das von Politikerinnen und Politikern.